Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mich, gestatten Sie ein persönliches Wort am Anfang, ich möchte mich bei allen bedanken, die für mich gebetet haben, als ich im vergangenen November am Herzen operiert werden musste. Es waren vorher und hinterher keine so leichten Wochen für mich. Jedoch half mir sehr, dass ich von einigen wusste, sie beten für dich. Sie beten für dich. Ich erfuhr am eigenen Leib, wie wichtig und tröstlich die Fürbitte sein kann und deshalb noch einmal von ganzem Herzen danke ich für die Gebete aus der Gemeinde, die mich trugen. Gott möge es euch vergelten. Und nehmt das Angebot an. Jeden Sonntag können wir Fürbitte für uns geschehen lassen, nach dem Gottesdienst. Doch nun zur Predigt. Ich glaube, jeder von uns wird irgendwann mal an Gottes Hilfe oder Beistand gezweifelt haben. Viel davon haben wir heute Morgen schon gesungen. Zweifel. Wenn Fragen und Schmerzen das Lob Gottes in uns ersticken wollten, so müde und ausgebrannt wir waren und nicht ein noch auswussten. Nichts gelang mehr. Wenn eine Beziehung zerbrach, wenn der Beruf überforderte oder eine Prüfung vermasselt wurde oder wegen einer schlimmen Krankheit, wenn die Warum-Frage uns zusetzte. Die heutige Predigt möchte daran erinnern, Jesus in seiner Liebe lässt keinen von uns aus den Augen, auch nicht in Zeiten der Not und der Anfechtung. Und das zu erkennen und zu erfahren, ist ein Programm fürs ganze Jahr, so das Predigtthema heute. Eigentlich ist es ein Programm für das ganze Leben. Der Apostel Paulus erhielt nach seinen Anfechtungen eine Antwort von Jesus, die der heutige Predigttext ist. So schrieb er der Gemeinde in Korinth und er, also Jesus, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Liebe Geschwister, zweifellos, hoffnungsvoll und seelsorglich klingende Sätze. Besonders gern wird darüber am Jahresanfang gepredigt. Die Jesus-Worte begleiteten das Leben von Paulus. Jesus hatte ihn, den früheren Christenverfolger, in seinen Dienst berufen und in die damals bekannte Welt ausgesendet, damit er von ihm erzählte. Allerdings war der Apostel nach Meinung späterer Kritiker eher ein mittelmäßiger Redner. Aber wenn er schreiben konnte, da war er stark. Doch im Reden, in der persönlichen Begegnung und auch für die Strapazen bei den vielen Reisen schien er der Falsche zu sein. Andere hätten sich vermutlich da leichter getan. Oft war er auf der Flucht oder in Todesgefahr. Er saß angekettet im Gefängnis, wurde mit Stöcken geschlagen. Dreimal erlitt er Schiffbruch. Einmal trieb er eine Nacht und einen Tag auf dem offenen Meer. Viele Gegner verfolgten ihn. Oft hatte er tagelang nichts zu essen. Und so weiter und so weiter. Wir kennen das ja alles aus den Schriften. Apostel zu sein war wahrhaftig kein Zuckerschlecken. Ein Leben zwischen Extremen, zwischen erwiesener Ehre und unbarmherziger Verfolgung. Und noch ein Problem hatte Paulus. Nie verriet er, was für eine Schwäche, was für eine Krankheit das genau war, die er hatte. Aber er bat dreimal Jesus, auch doch diesen so wörtlich Pfahl im Fleisch von ihm zu nehmen. Er rechnete sicherlich mit einer Antwort auf diese Bitten. Aber in dieser Sache hat Jesus ihm nicht geholfen. Stattdessen bekam er als Antwort den Rat von ihm: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So heißt es in anderen Übersetzungen. So erhielt Paulus Kraft und Vollmacht für kommende Aufgaben, sodass er trotz angeschlagener Gesundheit zum bedeutendsten Apostel der jungen Christenheit wurde. Paulus aus Tarsus. Ein Apostel mit offensichtlichen Schwächen, der jedoch immer wieder selbst über die Kraft staunte, die er von Jesus erhielt und die in ihm wirkte. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesu Antwort ist ein Antisatz, ein Gegensatz zu gängigen Maßstäben. In der heutigen Leistungsgesellschaft. Hier zählt der Starke, anscheinend ein Naturgesetz. Ich beobachte oft, wie große Meisen unaufhörlich die kleineren vom Futterplatz wegstupsten. Ich hätte nie gedacht, einmal meine Meisen auf dem Balkon mit Paulus in Verbindung zu bringen. Aber so ist es. Die Schwachen kommen schnell unter die Räder. Paulus damals auch. Oft von den Marktplätzen verjagt, ein Unruhestifter. Immer wieder in Schwierigkeiten. Menschen, denen er eigentlich das Evangelium von Jesus Christus nahebringen wollte, müssen ihn schließlich pflegen und sich um seine Wunden und blauen Flecken kümmern. Obwohl in der Antike Krankheiten als Strafe von irgendeinem Gott oder als Angriffe von bösen Geistern galten, gehen Paulus zum Beispiel die Galater nicht aus dem Weg. Sie pflegen den fiebernden Mann und der führt trotz alledem Menschen zu Jesus. Man stelle sich das einmal vor. Dieser Mann, der nach landläufiger Meinung ein von den Göttern Gestrafter war, resigniert nicht, sondern ist als Gemeindegründer unterwegs. Er scheut sich auch nicht, in Diskussionen seine Schwachpunkte als Argumente zu verwenden und sie zu rühmen, statt sich für die Unzulänglichkeiten seiner Persönlichkeit zu entschuldigen oder sie zu verharmlosen. Stattdessen geht er in die Offensive. Gerade er, der körperlich Schwache und Kranke, weiß sich dazu berufen, den auferstandenen Jesus in der damals bekannten Welt zu verkündigen. Eigentlich doch erstaunlich. Seine Apostel sucht sich Gott aus Kreisen heraus, die so ganz unapostolisch erscheinen. Ich fürchte, kaum eine Gemeinde würde heute einen kranken Mann ohne jeglichen Charme wie Paulus zum Pastor berufen. Das kann zum Nachdenken bringen. Wiederholt setzte Gott auf anscheinend falsche Leute. Abraham, viel zu alt. Mose, ein gesuchter Totschläger. David, viel zu unerfahren. Jeremia, zu jung. Ein Personalchef würde heute bei solchen Voraussetzungen die Bewerbung dankend ablehnen. Und erst als Jesus auf die Welt kommt, Bethlehem statt Jerusalem oder damals sogar Rom, ein Säugling statt eines starken Mannes, ein Wanderprediger statt eines Berufspolitikers und schließlich der Gipfel. Ein Kreuz statt eines Throns. Mit dieser schwachen Figur will Gott die Welt retten? So will er bei uns ankommen? Ein Marketing-Experte würde heute an dieser Stelle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber genau das ist typisch für Gott. Was nach Meinung in der Welt schwach ist, das erwählt er. Es ist schon bemerkenswert, dieses Prinzip finden wir in der Bibel immer wieder. Es wäre vielleicht ein prima Vorsatz für uns im noch jungen Jahr 2024, beim Bibellesen auf der Suche nach dieser bestimmten Wesensart Gottes zu sein. Lesen und dabei darauf achten, wo und wie Gott ausgerechnet auf die Schwachen, auf die Kleinen, auf die anscheinend Falschen setzte. Ich verspreche, jede Entdeckung wird uns dabei reicher machen. Gott hat offenbar eine Schwäche für die Schwachen. Gott hat eine Schwäche für unsere Schwächen. Genau das ist eine seiner großen Stärken. Das mag weltfremd klingen, aber nur deshalb, weil Gott für die Menschen unserer Zeit weitgehend ein Fremder geworden ist. Jedoch erwies sich später, was hinter dem weltfremden Satz steht, hatte die Kraft, die Welt zu verändern und uns. Wir dürfen jetzt sagen, Gott, ich kann nicht mehr, aber vor dir brauche ich nicht den frommen Alleskönner spielen. Ganz im Gegenteil, mit meiner vermeintlichen Stärke bin ich dir, Gott, so manches Mal im Weg. Bei meiner zur Schau gestellten Stärke ist ja meistens auch kein Platz mehr für dich. Auf diese Weise übersehen wir, Gott kommt bei uns nicht zum Zug. Denn gerade unsere schwachen Stellen, das sind die Stellen, bei denen Gott durch Jesus wirken will. Wir sehen Paulus gern als den, der immer schimpfen musste. Hier aber begegnet er uns als Bekennender, der getrieben wird von der Liebe Gottes, die er weitergeben will. Wenn wir unser Leistungsdenken ablegen, wie es Paulus tat, erhalten wir in unserer Schwachheit nötige Kraft von Gott. In unserem Versagen seine Hilfe, in unserer Schuld seine Vergebung. Gott hat keine Helden nötig, sondern Menschen, die ihm ihre leeren Hände entgegenhalten. Wir müssen ihm nichts zuvor beweisen, auch als Mitarbeiter in der Gemeinde nicht oder als Helfender im Haus bei unseren Nachbarn. Er wird sich erweisen als der Gnädige und Starke und Mächtige. Mitten in unserer Unvollkommenheit. Kritik lässt uns ja nicht los. Kritisch könnten man trotzdem fragen, was für ein merkwürdiger Satz. Und er, Jesus, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn da meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Ein Satz für Schwächlinge, ein Trost für Versager, denn eigentlich klingt es doch wirklich weltfremd, was da behauptet wird. Mag schon sein. Fremd in unserer Welt, aber zugleich ganz typisch für Gott. Gnade wird bei ihm zum neuen Maßstab. Wir sehen doch ausgerechnet eines der kleinsten und schwächsten Völker seiner Zeit, wählte Gott aus und machte es zu seinem Volk. Ausgerechnet das winzige Israel wird Ausgangspunkt zum Segen für die ganze Welt. Politiker würden wohl an dieser Stelle gern den Kopf schütteln. Dabei jedoch schildert das Alte Testament ein Volk, das sein Geschick herleitet von vergangenen Erfahrungen. Trotz häufigen Versagens bleibt es sein auserwähltes Volk. Immer wieder fragte sich Israel, warum gerade wir? Warum hat Gott sich uns zugewandt? Und es konnte nie eine andere Antwort finden als die, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Das Beispiel von Israel steht für die Menschheit. Vergebende Gnade entzieht sich aller menschlichen Berechnung. Gnade ist immer unverdient. Paulus wusste, Jesus lässt mich den Schwachen nicht aus den Augen. Deshalb noch einmal, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark, schreibt er. Bereits im Psalm 68 wird es ähnlich ausgedrückt. Dort heißt es, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Ich denke, das gilt auch für uns in diesem Jahr. Das ist Zuspruch und Segen zugleich. Denn wer von uns hätte nicht Lasten in seinem Leben zu tragen? Auch wir, die wir hier wohnen, in relativer Sicherheit. Gott trägt die Lasten mit. Viele menschliche Überheblichkeiten stehen seiner Gnade entgegen und ziehen sich wie ein roter Faden durch die Berichte über die ersten Christen. Im ersten Korintherbrief lesen wir, wie Paulus der zerstrittenen Gemeinde die Leviten liest. Und seine Aussagen können auch uns immer wieder mal zurechtweisen. Ein Beispiel, Korinther 1, 26 bis 30. Da schreibt Paulus: Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern, sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht, die Törichten, ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist Gottes Weisheit. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld. So trifft nun zu, was die Schrift sagt: Wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Zitat Ende. Schriftlich drückt Paulus hier berechtigte Sorgen aus. Er fordert die Gemeinde auf, sorgfältiger mit den verliehenen Gaben umzugehen. Überheblichkeit hatte sich bekanntlich in Korinth breit gemacht. Die Gemeindemitglieder waren unter sich uneins. Es gab Spannungen. Es gab rivalisierende Gruppen. Sie waren auf bestimmte Personen fixiert und sie streiten darüber. Paulus sagt ihnen deutlich: Ihr errichtet eine falsche Rangordnung vor Gott. Es kommt nicht darauf an, woher und wie Gott euch durch Christus früher begegnet ist. Allein wichtig ist, dass Christus in euch heute lebendig ist. Das ist eure eigentliche Stärke. Und dann zählt Paulus den Korinthern auf, was Jesus für sie geworden ist. Er ist ihre Weisheit, ihre Heiligung, ihre Erlösung. Mit diesen Stärken wurdet ihr von Gott beschenkt, schreibt er. Klar, das gilt auch für unsere Gemeinde. Die unterschiedlichen Glaubenswege und verschieden gelebte Frömmigkeit einzelner unter uns sind nicht das Entscheidende vor Jesus, sondern das, was er uns heute bedeutet. Lasst uns in dieser Frage Frieden und Geduld in der Gemeinde halten. Lasst uns in der Liebe Gottes zusammenhalten. Immer wieder fordert uns die Bibel dazu auf. In meiner ehemaligen Münchner Gemeinde wurde ein älterer Mann mein Freund. Er musste am Herzen operiert werden. Er lebte in seinen letzten Jahren im Bewusstsein, jeden Tag sterben zu können. Das hatte ihn der behandelnde Professor mitgeteilt. Einmal sagte er mit großem Ernst zu mir: Jeder neue Tag ist für mich ein Gnadengeschenk. Ich hörte heraus, er erzählte mir keinen frommen Schmuh. Ich nahm es ihm ab. Jeder neue Tag war für ihn ein Gnadengeschenk. Er war Jesus von ganzem Herzen dankbar für die ihm noch geschenkten Tage und hatte sich in seiner letzten Lebenszeit sichtlich verändert. Aus einem schnell aufbrausenden Mann, der kein Blatt vor den Mund genommen hatte, wurde ein mitfühlender, verzeihender und vor allem geduldiger Mitbruder. Der wusste, was wirklich wichtig für sein Leben war, nämlich es vom Ende her zu betrachten. Und das geht nicht, ohne Jesus dabei einzubeziehen. Ich erinnere mich an seinem Grab, konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. Mein brüderlicher Freund hatte mich gelehrt, dass geschenkte Lebenszeit verliehene Gnade ist. Ich nahm an einem Seminar teil. Wir sollten notieren, in welcher Zeit jeder von uns besondere Hilfe durch andere Menschen erfahren hatte. Ich setzte mich hin und überlegte in aller Ruhe. Lebensabschnitte kamen mir in den Sinn. Kindheit, Jugend, Familiengründung, Berufszeit, Rentnerleben. Je länger ich nachdachte, desto mehr schrieb ich auf, wer mir in bestimmten Situationen geholfen hatte. Viele Namen kamen auf meinem Zettel zusammen. Eltern, Lehrer, Freunde, der Jugendleiter, Pastoren, Vorgesetzte. Es ging mir mal wieder auf, dass Jesus ja niemals verpflichtet war, mir durch andere Gutes zu tun. Trotzdem tat er es für mich, manchmal wirklich unverdient und nur seiner Liebe zuzuschreiben. Ich entdeckte, seine Liebe hatte mich in meinem ganzen Leben nicht aus den Augen gelassen. Es war seine Gnade, die mir Menschen zur Seite stellte, als ich sie brauchte. Am Ende auch hier in Heiligstadt. Die Gnade Jesu wurde zum entscheidenden Besitz in meinem Leben. Die Gnade Gottes wurde zum entscheidenden Besitz in meinem Leben. Drei Anfragen an uns. Spiele ich den starken Mann oder die starke Frau? Und sollte ich nicht besser dieses Rollenspiel aufgeben? Zweitens, welche meiner Schwächen sollte ich Jesus offen bekennen und um seine Kraft bitten? Und drittens, bei welchen Punkten in meinem Leben sollte ich ohne Widerrede nur der Gnade Jesu vertrauen und sie mit seiner Hilfe dann auch annehmen? Liebe Schwestern und Brüder, wir können das starke Wort Gnade heute nicht ausschöpfen. Ich konnte auch nur einiges anreißen. Es stimmt, es ist wirklich ein Programm fürs ganze Jahr. So lautete meine Predigtüberschrift. Zugegeben, ein weiter Weg, bis wir zum Rühmen unserer Schwachheit kommen, von der Paulus schreibt. Ich wünsche uns, dass wir alle die Wahrheit des Wortes und die Größe der darin enthaltenen Zusage auch wieder in diesem Jahr erfahren. Ähnlich wie sie Paulus erfahren hat. Amen.